Es braucht mehr Wohnraum. Heute und nicht morgen. Aber wie wollen wir wohnen, wenn wir immer mehr werden? Platz ist da, wenn man ihn neu denkt. In der neuen Staffel von 100 Minuten sprechen wir mit den Menschen, die Fläche neu denken, neue Wohnformen entwickeln und Städte gesünder machen. Eine Reportagereise durch die Schweiz mit Ideen, die weit über ihre Grenzen hinausweisen. 100 Minuten, der Podcast von Brand 1 und dem Migros Pionierfonds. Jetzt reinhören.
Heute bei Apropos, zurück auf den Mond. Voraussichtlich Anfang April fliegt eine vierköpfige Crew aus den USA zum Mond.
Thanks to everyone for being here and watching online. Victor, Christina, Jeremy, we're going to the moon.
Es ist das erste Mal seit über 50 Jahren, dass Menschen wieder so nahe am Mond kommen. Die Crew von der sogenannten Artemis 2 Mission soll den Mond zwar nur umrunden, aber die nächste Mondlandung die steht auch schon in der Pipeline. Und die USA wollen keine Zeit verlieren, weil die USA sind im Wettbewerb mit China, wo in den letzten Jahren ziemlich viel investiert hat in die Raumfahrt. Wir wollen heute herausfinden, warum überhaupt wollen die Menschen zurück auf den Mond? Wie stark geht es dabei um politische und wirtschaftliche Interessen? Und was macht eigentlich Europa? Antworten auf die Frage hat unser Wissensredakteur Joachim Laukenmann. Das ist eine neue Folge von «Apropos», ein täglicher Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Der Joachim ist mir zugeschaltet. Ich bin Alex Anrecker. Hallo Joachim.
Hallo Alexandra.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Die Menschen wollen also wieder zurück zum Mond. Joachim, du als Physiker und als Wissenschaftsjournalist, würdest du mitreisen, wenn du Gelegenheit hättest?
Naja, also reizen würde es mich sicher auf eine gewisse Art. Ob ich es dann wirklich tun würde, wenn ich es denn könnte, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich denke, auf dem Mond zu sein und zum Beispiel den Aufgang der Erde am Horizont zu sehen, so wie wir von der Erde aus den Aufgang des Mondes sehen können, das wäre sicher ein wahnsinnig faszinierendes Erlebnis. Oder generell die Erde aus dem Weltall zu sehen, mit ihrer zarten Atmosphäre inmitten des schwarzen Weltraums. Das hat ja auch viele Astronautinnen und Astronauten zutiefst berührt. Also sowas wäre sicher faszinierend. Zum Beispiel der Schweizer Astronaut Claude Nicollier, der war zwar nicht auf dem Mond, aber immerhin mit den Space Shuttles in der Erdumlaufbahn unterwegs und beim Weltraumteleskop Hubble. Also er hat gesagt, Reisen im Weltraum bedeutet, sich der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Erde bewusst zu werden. Ähnlich haben sich viele andere Astronautinnen und Astronauten geäußert. Also ganz, ganz gut gefällt mir eine Aussage des Apollo-Astronauten Edgar Mitchell, der mit Apollo 14 auch tatsächlich auf dem Mond war. Und er hat gesagt, vom Mond aus betrachtet wirke die internationale Politik auf der Erde so kleinlich, um dann zu sagen, jetzt zitiere ich, man möchte einen Politiker am Kragen packen, ihn eine 400.000 Meilen weit ins Weltall hinausziehen und sagen, schau dir das an, du Mistkerl. Also der Blick von da außen auf die Erde, das muss schon was Faszinierendes sein. Und von daher, ja, aber, es kommt natürlich noch ein Aber, ob ich so eine Reise wirklich antreten würde, müsste ich mir schon noch mal gut überlegen. Ich bin zwar, sagen wir, dem Risiko nicht grundsätzlich abgeneigt, bin jahrzehntelang geklettert und fahre heute noch technisch anspruchsvoll mit dem Mountainbike herum. Dennoch würde ich ein Ticket zum Mond wahrscheinlich ablehnen. Ich meine, die Vorstellung, beim Start quasi auf einer kontrolliert explodierenden Bombe zu sitzen mit Millionen Liter Brennstoff unter dem Hintern und dann noch die durchaus riskante Landung auf dem Mond sicher bewältigen zu müssen. Also ich denke, das wäre mir wohl ein Tick zu viel des Risikos.
Das ist sehr nachvollziehbar, so anschaulich, wie du das erzählt hast. Aber da sind wir schon ein bisschen mitten in dieser Faszination Mond. Wir haben es eingangs gesagt, man will zurück auf den Mond, die USA will zurück auf den Mond. Wir haben den Podcast hier eigentlich schon Anfang Februar aufnehmen, dann ist der Start verschoben worden und dann nochmal verschoben worden. Jetzt soll Artemis 2 voraussichtlich im April abheben. Wie ist es zu all diesen Verspätungen gekommen?
Verzögerungen sind bei Raketenstarts nicht ungewöhnlich. Vor allem, wenn es sich um einen Raketentyp handelt, der erst wenige Starts absolviert hat. Und das ist bei der für Artemis 2 verwendeten Rakete der Fall, also beim Space Launch System SLS von der NASA. Es ist also keine Rakete von der Stange, die jeden Monat startet, sondern die SLS ist bisher erst einmal geflogen, nämlich bei der Vorgängermission Artemis 1. Und auch schon damals gab es erhebliche Verzögerungen. Also eigentlich hätte die SLS erstmals Ende August 2022 starten sollen. Aber der Start wurde dann abgebrochen, da ein Temperatursensor eine zu hohe Temperatur an einem Triebwerk angezeigt hatte. Das hat sich dann zwar als ein Fehlalarm herausgestellt, aber bei so einer teuren Rakete, ich meine, ein Start von der SLS kostet rund 4 Milliarden US-Dollar, da möchte man natürlich kein Risiko eingehen und schaut lieber zweimal nach, ob alles wirklich richtig funktioniert. Dann gab es noch einen zweiten Startversuch von Artemis 1, der dann Anfang September abgesagt werden musste, weil es ein Leck an einem Wasserstofftankschlauch gab. Dann kam noch ein Hurricane und ein Sturm in die Quere, sodass Artemis 1 dann erst rund 2,5 Monate später starten konnte als geplant. Und ganz ähnlich sieht es jetzt bei Artemis 2 aus.
Was ist denn dort das Problem?
Also beim Test der SLS-Rakete im geplanten Start Anfang Februar gab es ein Leck bei der Betankungsanlage für flüssigen Wasserstoff. Dann gab es noch Probleme mit einem Ventil an der Einstiegsluke ins Orion-Raumschiff und daher wurde der Test abgebrochen. Dann beim zweiten Test Mitte Februar hat das Betanken der Rakete mit flüssigem Wasserstoff zwar geklappt, aber es gab Probleme mit der Heliumkühlung der oberen Raketenstufe. Die ganze Rakete musste dann wieder zurück in den Hangar repariert werden und nun aber soll Artemis 2 in der Nacht auf den 2. April starten. Es gibt dann noch weitere Optionen, also bis zum 7. April öffnet sich eigentlich jeden Tag ein Startfenster von rund 2 Stunden. Falls es aus welchen Gründen auch immer bis dahin nicht klappen sollte mit dem Start, wäre der nächste Start dann erst wieder in der Nacht zum 1. Mai möglich.
Okay, warum gibt es denn für die Mission nur so wenige und so kurze Startmöglichkeiten?
Das hat in erster Linie mit der speziellen Flugbahn zu tun. Das Orion-Raumschiff soll auf eine sogenannte freie Rückkehrbahn gebracht werden. Das bedeutet, dass das Orion-Raumschiff so hinter dem Mond durchfliegen soll, dass es allein durch die Schwerkraft des Mondes auf eine Bahn zurück zur Erde gebracht wird, ohne eigentlich nennenswerten Einsatz von Treibstoff. Und damit diese freie Rückflugbahn funktioniert und die Rakete dann an einem richtigen Ort in die Erdatmosphäre eintritt, müssen Erde und Mond eben in einem sehr genauen geometrischen Verhältnis zueinander stehen. Und das ist nur an wenigen Tagen im Monat möglich. Zudem muss die Landung der Kapsel im Pazifik bei Tageslicht erfolgen, damit die Bergungsteams des Orion-Raumschiffs sicher lokalisieren können. Und das schränkt dann eben die Startzeiten ein.
Verschaffen wir uns mal einen Überblick über die Mission Artemis 2. Wer ist Teil von dieser Crew?
This morning, as that happens, I am joined here by the Artemis 2 crew, NASA astronauts Commander Reid Weissman, Pilot Victor Glover, and Mission Specialist Christina Cook and CSA astronaut Mission Specialist Jeremy Hansen.
Also die geplante Besatzung besteht aus 4 Personen. Das ist der Kommandant Reid Weissman, der Pilot Victor Glover, die Missionsspezialistin Christina Koch, alle 3 sind aus den USA. Und der 4. im Bunde ist der Missionsspezialist Jeremy Hansen aus Kanada.
Und wie sieht denn die Mission aus? Also was haben sie genau vor?
Also zuerst sollen die Astronautinnen und die 3 Astronauten noch in der Erdumlaufbahn die Funktion der Lebenserhaltungssysteme des Orion-Raumschiffs prüfen. Sie kümmern sich also um die Klimasysteme, aber auch um die Kommunikation und um die Navigation. Das geschieht absichtlich noch in der Nähe der Erde, damit sie im Notfall noch rechtzeitig oder schnell wieder zur Erde zurückkehren können. Wenn alles gut aussieht mit den Funktionen von Lebenserhaltungssystemen und so weiter, dann wird die Crew verschiedene Manöver durchführen, um Orion auf die erwähnte freie Rückkehrbahn, also einmal hinter dem Mond herum, zu bringen. Orion soll sich dabei weiter von der Erde entfernen, als es Menschen je getan haben. Das wäre also ein Rekord, der mit Artemis 2 dann aufgestellt werden soll. Wenn dann die Orion-Kapsel an der Rückseite des Mondes vorbeifliegt, also auf der Seite, die immer von der Erde abgewandt ist, die wir nicht sehen können, dann wird die Crew etwa 3 Stunden lang geologische Merkmale wie Einschlagskrater und alte Lavaströme auf dem Mond analysieren und fotografieren. Das soll dann Aufschluss geben über die geologische Geschichte des untersuchten Gebiets.
Und wie lange soll die Mission dauern, respektive wann kommen sie zurück auf die Erde?
die ganze Mission dauert so knapp 10 Tage. Und nachdem sie dann eben hinter dem Mond durchgeflogen sind einmal, dann geht es gleich auch schon wieder zurück in Richtung Erde. Spannend wird es dann, wenn Orion dann in die Erdatmosphäre eintaucht. Das geschieht mit fast 40.000 Kilometer pro Stunde. Dabei wird das Hitzeschild an der Spitze von Orion bis auf 2700 Grad Celsius erhitzt. Und spannend ist das, weil es bei der Vorgängermission Artemis I dabei Probleme gab. Orion kam zwar sicher runter damals bei Artemis I, aber Teile von dem Hitzeschild sind abgeplatzt. Und das ließ sich jetzt nicht mehr komplett ausschließen für die nächste Mission, weil das Hitzeschild eigentlich gleicher Bauart schon vorlag und man das auch bei Artemis II jetzt nochmal einsetzt. Aber um zu vermeiden, dass es Probleme gibt, und das will man natürlich unbedingt, weil ja auch Menschen an Bord sind, soll ein anderer Eintrittswinkel von Orion in die Atmosphäre diese Schäden am Hitzeschild vermeiden. Die NASA ist sich sicher, dass alles gut geht. Kritiker halten die potenziellen Schäden am Hitzeschild aber für ein erhebliches Risiko für die Besatzung.
Um es gleich noch mal schnell ein bisschen verstehen, sie umrundet also den Mond, sie landet aber nicht auf dem Mond. Warum nicht?
Es hat verschiedene Gründe. Grundsätzlich ist eine Landung auf dem Mond eine Hochrisikomission. Also das macht man nicht einfach mal so. Da müssen alle Systeme den rauen Bedingungen im tiefen Weltraum standhalten. Alle Manöver wie das Andocken der Landefähre ans Raumschiff und die Mondlandung selbst müssen sicher funktionieren. Sonst kann es eben sehr schnell brenzlig werden. Und daher ergibt es durchaus Sinn, Schritt für Schritt vorzugehen und nicht gleich mit der ersten astronautischen Mission alle Herausforderungen auf einmal anzugehen und direkt auf dem Mond zu landen. Die NASA hat die erste Mondlandung im Rahmen der Artemis-Mission kürzlich sogar verschoben und einen zusätzlichen Zwischenschritt eingefügt. Eigentlich war die Mondlandung für die Mission Artemis III, also für die nächste Mission, geplant. Das wurde aber auf die Mission Artemis IV verschoben, die voraussichtlich 2028 starten wird. 2027 soll dann bei Artemis III die Orion-Kapsel im Weltraum mit einer oder zwei Mondlandefähren testweise zusammendocken, also als Zwischenschritt. Neu ist aber auch, dass 2028 dann vielleicht sogar schon eine zweite astronautische Mondlandung stattfinden könnte, also mit Artemis V.
Um zu verstehen, wie bedeutend die Mission ist, gehen wir ein halbes Jahrhundert zurück. Ins Jahr 1972, zum 14. Dezember.
99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Exit.
Damals hat mit dem Eugene Cernan der bisher letzte Astronaut die Mondoberfläche verloren. Seither hat kein Mensch mehr einen Fuß auf den Mond gesetzt. Was war das damals für ein Moment gewesen?
Also insgesamt muss man ja sagen, dass die Apollo-Mission trotz gewisser Rückschläge enorm erfolgreich war. Und Apollo 17 mit Eugene Cernan war somit der Abschluss einer enorm erfolgreichen Mondmission. Im Rahmen von Apollo hatten 6 Mondlandemissionen Erfolg, 12 Menschen haben die Mondoberfläche betreten, von Neil Armstrong im Juli 1969 bis zu Eugene Cernan eben im Dezember 1972.
We'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible.
Also der große Konkurrent, die damalige Sowjetunion, war in dieser Zeit nicht in der Lage, eine für astronautische Mondlandungen adäquate Technologie zu entwickeln. Die USA hatten ihre technologische Überlegenheit wie beabsichtigt klar demonstriert und den Wettlauf zum Mond gewonnen. Und so konnte man das Programm nach Apollo 17 eigentlich ohne Bedenken einstellen, obwohl zunächst noch weitere Apollo-Missionen geplant waren.
Warum hat es denn jetzt so lange gedauert, über 50 Jahre, bis wieder Menschen zum Mond fliegen?
Es hat zum einen mit dem Ende des Kalten Kriegs zu tun, also mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 war der große Konkurrent verschwunden. Und von da an gab es für die USA weniger Gründe, die technologische Überlegenheit durch teure und riskante Mondmissionen erneut zu demonstrieren. Das Interesse in der Raumfahrt hat sich dann verschoben auf günstigere erdnahe Projekte wie den Bau des Space Shuttles und den Aufbau der internationalen Raumstation ISS im Erdorbit. Und im Bereich der Wissenschaft hat man sich stärker auf unbemannte Raumsonden fokussiert und auf robotische Landevehikel. Die sind deutlich günstiger als astronautische Missionen und liefern eigentlich trotzdem wichtige Daten für die Wissenschaft. Es gab ja mal den Spruch, been there, done that, nach der Apollo-Mission. Wir waren auf dem Mond und haben eigentlich erledigt, was wir wollten. Also wozu nochmals die große Anstrengung einer Mondmission? Das jedenfalls war jahrzehntelang die Devise.
Ja, bis jetzt mit Artemis II sollen also demnächst wieder Astronautinnen und Astronauten zum Mond fliegen. Warum jetzt? Was hat sich geändert?
Es gibt mehrere Gründe. Der Thomas Zurbuchen hat mal vier genannt mir gegenüber. Also Zurbuchen war ja Wissenschaftsdirektor bei der US-Weltraumbehörde NASA und ist seit Sommer 2023 Professor für Weltraumwissenschaft und Technologie an der ETH Zürich. Also der erste Grund, den Zurbuchen genannt hat, ist das nationale Ansehen. Der zweite Grund sind wirtschaftliche Interessen. Der dritte sicherheitspolitische Erfordernisse. Und der vierte Grund ist die wissenschaftliche Erkundung des Weltraums. Das sind erstmal also ganz pauschal die Gründe. Aber je nach Land, das zum Mond strebt, können unterschiedliche Gründe im Vordergrund stehen. Für die USA sind der Zurbuchen zweifellos das nationale Ansehen sowie wirtschaftliche Interessen wie der Abbau von Rohstoffen und vor allem auch sicherheitspolitische Erfordernisse die Hauptmotivation. Und zwar müsse man das laut Zurbuchen im Wettbewerb mit China sehen, also einer anderen großen aufstrebenden Raumfahrtnation, an die Stelle von Russland als großer Konkurrent für den Wettlauf zum Mond tritt also nun China und treibt auch jetzt die USA wieder an, eben zum Mond zu streben.
Was erhofft man sich denn, auf dem Mond zu finden?
Also einerseits gibt es auf dem Mond Rohstoffe, die auf der Erde grundsätzlich nützlich wären, also zum Beispiel Titan, Gold, Platin, Iridium, die typischen Stoffe, die in jedem Mobiltelefon stecken. Dazu gibt es auf dem Mond Vorkommen von Helium-3. Das ist die leichteste Variante des Edelgases Helium. Und Helium-3 soll künftig als Energiequelle in Kernfusionsreaktoren auf der Erde zum Einsatz kommen. Wie praktikabel und wie ökonomisch es letztendlich ist, auf dem Mond Bergbau zu betreiben, ist allerdings noch alles andere als klar. Aber es ist auch nicht illusorisch. Also wie mir der mittlerweile emeritierte Astrophysikprofessor Willi Benz von der Uni Bern einmal gesagt hat, klingt der Abbau von Rohstoffen auf dem Mond zwar ein bisschen nach Science Fiction, aber er denke, früher oder später werde es kommen. Und dann gibt es aber noch was anderes, das man im Rahmen des Artemis-Programms auf dem Mond finden möchte, und zwar gefrorenes Wasser. Daher soll Artemis auch erstmals am Südpol des Mondes landen und diesen erkunden, weil dort Eisvorkommen vermutet werden. Und wenn es gelingt, dort substanzielle Wassereisvorkommen zu finden, wäre das nicht nur eine Quelle für Trinkwasser für die Astronautinnen und Astronauten, sondern das Wasser ließe sich auch mit entsprechenden Geräten in Sauerstoff zum Atmen und in Wasserstoff zum Antrieb von Raketen aufspalten. Das wiederum wäre dann sehr nützlich für Raumfahrtmissionen tiefer ins Sonnensystem, für die der Mond dann quasi als Zwischenstation dient. Nicht umsonst spricht man vom Mond als Sprungbrett zum Mars.
Das klingt ja fast wie eine Tankstelle sozusagen.
Ja, so als Zwischenstation, als Basislager, wo man dann Sachen deponieren und sich zusammenholen kann, die man dann braucht für das Weitere.
Jetzt sind die USA nicht die Einzigen, die auf dem Mond wollen. Kann man sagen, es findet da eine Art Wettrennen statt?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ist China eine aufstrebende Weltraumnation, die ebenfalls plant, Menschen auf den Mond zu bringen. Da könnte man natürlich sagen, ist doch schön, sollen sie doch tun. Aber laut Zurbuchen steckt mehr als Prestige hinter Chinas Weltraumambitionen. So gäbe es klare Hinweise, dass China eine Militarisierung des Weltraums anstrebt, ebenso Russland. Und mit den Artemis-Missionen wollen die USA laut Zurbuchen daher erneut demonstrieren, wer technologisch die Nase vorne hat.
Lass uns noch ein bisschen mehr über das Wettrennen reden. Der US-Präsident Donald Trump hat es als sein Ziel erklärt, dass Menschen noch während seiner Amtszeit auf dem Mond landen, also vor Januar 2029. Ist das realistisch?
Also gemäß dem aktuellen Zeitplan schon, also der Zeitplan sieht ja vor, dass Artemis 4 in 2 Jahren, also 2028, Astronautinnen und Astronauten auf den Mond bringt. Ob der Termin einzuhalten ist, hängt vor allem an der rechtzeitigen Bereitstellung der Mondlandefähren. Thomas zu buchen sieht bei deren Technologie eine große Herausforderung, wie er mir gegenüber gesagt hat. Denn bei Artemis ist die Landefähre als großes und vergleichsweise schweres System konzipiert, nicht als kleines und leichtes wie bei Apollo.
Also warum setzt die NASA jetzt bei Artemis auf eine grosse Mondlandefähre? Gibt es da einen Grund?
Ja, das gibt es durchaus. So ein schweres Landesystem hat den Vorteil, dass mehr Material mitgeführt werden kann. Und mit mehr Material sind mehr Tätigkeiten auf der Mondoberfläche möglich. Der Nachteil ist, dass die großen Systeme viel schwieriger zu landen und wieder zu starten sind. Und sie benötigen auch viel mehr Treibstoff als die leichte Apollo-Architektur. Daher betrachten eigentlich viele Fachleute die Technologie der Mondlandefähre als das größte Risiko für die Mondlandemission Artemis IV. Besonders ist auch, dass das schwere Landevehikel von privaten Unternehmen entwickelt und gebaut wird, nicht von der NASA. Zunächst war dafür das Starship HLS vorgesehen, das von Elon Musks Firma SpaceX entwickelt wird. Zusätzlich hat die NASA als Konkurrent dann noch die Firma Blue Origin von Amazon-Chef Jeff Bezos beauftragt, auch noch ein Landevehikel zu entwickeln. Es trägt den Namen Blue Moon Lander, welches der beiden Vehikel bei Artemis IV für die Mondlandung zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Es besteht also durchaus eine Chance, dass die Mondlandung vor Ende der regulären Amtszeit von Donald Trump klappt. Aber bei solch heiklen Missionen kann es, wie wir anfangs auch schon besprochen haben, immer zu Verzögerungen kommen. Entscheidend ist sicher auch, dass jetzt bei der Mission Artemis II alles klappt wie geplant, dass also die Lebenserhaltungssysteme stabil funktionieren.
Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer vorstellen, was sollen die Menschen auf dem Mond genau machen können? Ist das schon so ein bisschen durchgesickert, was man sich da vorstellt?
Ja, durchaus. Also es geht letztlich darum, eine permanente Präsenz von Menschen auf dem Mond zu etablieren. Also eine Art permanent besetztes Basislager, von dem aus Astronautinnen und Astronauten den Mond weit erkunden können. Etwa um, wie gesagt, nach Wasser oder nach Rohstoffvorkommen zu suchen.
Jetzt haben wir viel über die USA und China geredet. Welche Rolle hat eigentlich Europa in dieser ganzen Artemis-Mission und allgemein in dem Bestreben, wieder auf den Mond zu kommen?
Also was die Hardware anbelangt, hat Europa das European Service Modul, kurz ESM, entwickelt und gebaut. Im ESM sitzt das Haupttriebwerk für den Anflug zum Mond, das also die Orion-Kapsel dann Richtung Mond lenkt. Die ESM-Klimasysteme stellen sicher, dass die ganze Lebenserhaltungsfunktion funktioniert, dass die Temperatur reguliert wird. Im ESM befinden sich Treibstoffvorräte sowie Sauerstoff- und Wasserstoffvorräte für die Crew. Das ESM versorgt das Raumschiff Orion also mit allem Nötigen.
Es bleibt aber trotz allem eine US-Mission, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Auch die Schweiz spielt in dem Sinne keine grosse Rolle.
Also es ist sicherlich keine reine US-Mission, es ist eine kombinierte Mission mit mehreren Raumfahrtnationen. Europa spielt schon eine wichtige Rolle. Ich meine, das Service-Modul ist durchaus essentiell für das Gelingen der Mission, aber es ist vielleicht jetzt nicht das Landevehikel oder das Raumschiff oder die Rakete, sondern halt ein wichtiger Baustein, der dann von Europa kommt. Und was die Schweiz betrifft, als vergleichsweise kleines Land, haben sie jetzt keine riesen Beitrag geleistet, aber doch durchaus was. Und zwar haben Schweizer Raumfahrtunternehmen mehrere Beiträge zum ESM geliefert, etwa für die 4 Solarpanelen. Da haben Schweizer Unternehmen die Mechanik und die Elektronik der Antriebsmotoren hergestellt für die Solarzellen. Auch ein Teil der Struktur vom Servicemodul kommt aus der Schweiz. Also schon auch wichtige Beiträge.
Kann denn Europa bei dieser bemannten Raumfahrt international überhaupt mithalten?
Also unabhängig als eigene Region nicht wirklich. Meine, Europa besitzt zwar kleinere, aber eben keine große Trägerrakete, die in der Lage wäre, Menschen zum Mond oder gar zum Mars zu bringen. Aktuell besitzt diese Fähigkeit nur die USA, aber auch China und mittlerweile auch Indien und Japan arbeiten an großen Trägerraketen für astronautische Mondmissionen. Bei der astronautischen Raumfahrt droht Europa also tatsächlich abgehängt zu werden.
Wenn sich das jetzt vor allem um das Wettrüsten der Grossmächte handelt, besteht auch das Risiko, dass sich die Spannungen auf der Erde, wo wir doch recht viel haben, auch ins Weltall und damit auch auf den Mond übertragen.
Also Thomas zu buchen hat mir gegenüber diese Sorge geäußert. Persönlich sei er zwar der Meinung, dass im Weltraum alles sehr gut geregelt werden könnte, solange die beteiligten Länder miteinander diskutieren und auch bereit sind, Kompromisse zu finden. Aber angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen auf der Erde macht sich Zubuchen Sorgen, ob die großen Raumfahrtnationen derzeit zu solchen Kompromissen in der Lage sind. Also es besteht schon das Risiko, dass es da nicht ganz so harmonisch zugeht, wie man es vielleicht sich gerne wünscht.
Der Frühling also, kommen jetzt das erste Mal seit über 50 Jahren wieder Menschen in die Nähe vom Mond. Was glaubst du, kommt als nächstes? Der Mars?
Also der Mars wäre sicher das logische nächste Ziel für die astronautische Raumfahrt. Und da gilt der Mond als unumgängliches Zwischenziel. Denn auf dem Mond kann man quasi vor der Haustüre der Erde die nötige Technologie testen. Und der Mond hat dann den Vorteil, dass Rettungsaktionen noch innerhalb weniger Tage möglich wären. Bei einer Reise zum Mars ist das schon was ganz anderes. Die dauert 6 bis 9 Monate. Eine Rettungsaktion würde also mehr als ein Jahr dauern. Kann man sich wirklich keine Fehler mehr leisten. Und es ist gut, wenn man alle Systeme auf dem Mond zunächst auf Herz und Nieren getestet hat.
Und wann wird man zum Mars aufbrechen? Kannst du eine Prognose machen? Werden wir zwei das noch miterleben?
Also, da müssen wir vielleicht ein bisschen entscheiden. Ich bin vielleicht schon ein bisschen näher am Ende meiner Laufbahn als du, vermute ich mal. Aber trotzdem, sagen wir so, ich denke, es ist momentan kaum möglich, einen wirklich seriösen Zeithorizont für eine astronautische Reise zum Mars zu machen. Zwar hat Elon Musk die Besiedelung vom Mars seit der Gründung von SpaceX im Jahr 2002 als das zentrale Ziel ins Auge gefasst.
We want to be a civilization that expands to the galaxy with spaceships that anyone can go anywhere they want. That would be epic. And have a city on the moon, cities on Mars, populate the solar system and send spaceships to other star systems.
Aber Illustrationen davon, ganzen Städten auf dem Mars, wie man sie von SpaceX dann immer wieder gesehen hat, sind schon etwas sehr Utopisches. Und jetzt gerade im Februar hat Elon Musk da etwas zurückbuchstabiert. Da hat er verkündet, er wolle jetzt zuerst den Mond besiedeln, um dort Rohstoffe für KI-Rechenzentren im Weltall abzubauen, was auch wieder für sich genommen ein bisschen utopisch klingt. Also meine Vermutung ist, dass wir uns noch einige Jahre in erster Linie mit dem Mond beschäftigen werden. Der Mars wird wohl erst nach dem Ende meiner journalistischen Laufbahn ernsthaft ins Ziel für eine astronautische Mission ins Auge gefasst werden. Bei dir sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus.
Sind wir gespannt. Danke Joachim für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wer noch mehr wissen will, was genau das Ziel ist von Artemis 2 und vieles, was wir hier besprochen haben, nochmal sich vergegenwärtigen, dann empfehle ich sehr, die Übersicht von Joachim Laukenmann zu lesen. Wir verlinken sie euch im Episodenbeschrieb. Das war es von «Apropos» für heute. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.